Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens Höppner und ich bin hier mit meiner Kollegin
Caroline Notebart von Notebart Consulting.
Wir beschäftigen uns beide mit dem Thema Achtsamkeit, Mindfulness und wie Mindfulness unseren Arbeitsalltag verändern kann und damit nicht nur unseren Arbeitsalltag, sondern auch unseren privaten Alltag. Wir kommen von zwei unterschiedlichen Richtungen. Caroline, magst du kurz etwas über deinen Hintergrund erzählen?
Genau, stimmt. Also wie gesagt, Caroline Notebart, ich bin eine Neurowissenschaftlerin. Ich habe sehr lange Zeit in diesem Bereich geforscht und vor einigen Jahren habe ich meine eigene Firma gegründet. Und mit meiner Firma übersetze ich die Neurowissenschaften ins Praxis. Und es ist genau in diesem Bereich, dass ich auch Mindfulness entdeckt habe und wo ich heute mal kurz etwas mehr Informationen geben möchte. Aber Clemens, du hast Mindfulness von einer sehr anderen Perspektive entdeckt.
Genau, danke dir, Caroline. Mein Hintergrund im Bereich Mindfulness ist, dass ich vor gut 10 Jahren einen Burnout hatte und dort in der Klinik zum ersten Mal Achtsamkeitsübungen tatsächlich kennengelernt habe. Danach angefangen habe, Yoga zu praktizieren und über das Yoga mit Meditation in Berührung gekommen bin. Und natürlich habe ich in dem Zusammenhang auch Mindfulness mitbekommen. Mich hat damals schon immer die neurowissenschaftliche Seite interessiert, aber ich habe seitdem auch 3 unterschiedliche Meditationstrainings gemacht, teilgenommen und eines läuft immer noch, weil es eine sehr langjährige Ausbildung ist. Und für mich sind immer die Anwendungen in den Arbeitsalltag sehr spannend. Das, was ich als Coach oder auch Facilitator in Unternehmen einbringe, aber auch das, was ich in meiner Rolle als Geschäftsführer und als Vorstand jetzt noch, Geschäftsführer bin ich nicht mehr, nutzen konnte und welche Auswirkungen Mindfulness da in dem Arbeitsalltag hat. Mhm. Heute haben wir uns gedacht, bringen wir Ihnen als Thema die Grundfrage, wie hängen eigentlich Mindfulness auf der einen Seite und Leistung auf der anderen Seite zusammen? Wo ist die Verbindung? Und da ich eine Wissenschaftlerin auf der anderen Seite habe und Wissenschaft sehr strukturiert vorgeht, Caroline, sag doch mal, was der Blick aus den neurologischen Wissenschaften ist.
Ja, das werde ich mal versuchen, sehr kurz zusammenzufassen. Und wenn wir über Leistung reden, benutzen wir eine sehr einfache Definition von Leistung. Nämlich, dass Leistung steht für das Potenzial, das ich habe, minus meine internen Störungen. Das Potenzial, das ist alles, was Sie können, das ist alles, was Sie wissen, Ihre Erfahrungen, Ihre Expertise und so weiter. Und wir alle haben Potenzial. Und was sind so jetzt die internen Störungen? Da werde ich mal kurz 2 Beispiele geben, damit es klar wird. Lass uns mal sagen, dass Sie eine Präsentation vorbereitet haben und Sie haben das zu Hause angeübt und das lief wunderbar gut. Sie haben eine Spitzenleistung geliefert und am nächsten Tag müssen Sie die Präsentation für ein Publikum halten. Und plötzlich bringen Sie nicht mehr Ihre beste Leistung, finden Sie sehr schwer die Antwort auf die Frage und so weiter. Was ist da passiert? Plötzlich hatten Sie mit internen Störungen zu kämpfen. Sie hatten zum Beispiel Angst oder Nervosität. Und diese internen Störungen, die machen, dass Sie das Potenzial, das Sie in sich haben, um eine gute Präsentation zu halten, dass Sie das Potenzial nicht mehr benutzen können. Und das Gleiche ist auch mit Nein sagen. Und das ist, glaube ich, Clemens, so ein Beispiel, das wir sehr oft hören in unserer Praxis. Jeder kann Nein sagen. Wir alle haben das Potenzial, Nein zu sagen. Aber wir haben da sehr stark mit internen Störungen zu kämpfen. Zum Beispiel, wir haben Angst, jemanden zu enttäuschen. Oder wir haben Angst, einen Karriereschritt zu verpassen. Und das macht, dass wir plötzlich das Potenzial, Nein zu sagen, nicht mehr abrufen können. Und mal kurz die Neurowissenschaften dazu. Die internen Störungen oder die meiste von den internen Störungen, die werden verursacht von unserer Amygdala-Aktivität. Und Amygdala oder unsere Mandelkernen sind sehr wichtig für das Überleben. Aber wie schon erwähnt, sind die größte Quelle von unseren internen Störungen, die machen, dass ich mein Potenzial nicht komplett abrufen kann. Und jetzt ist es so, dass Mindfulness eine unglaublich kraftvolle Strategie ist, um diese Amygdala-Aktivität zu regulieren, zu reduzieren. Und wenn man regelmäßig übt, sieht man auch, dass die Amygdala kleiner werden und weniger aktiv. Und dass man als Konsequenz das eigene Potenzial viel öfter und besser abrufen kann und das so auch eine bessere Leistung bringen kann. Aber Clemens, was ist so deine Sicht darauf?
Na, ich habe vorher noch eine Frage, weil
okay.
Du hast in den Seminaren, die wir gemeinsam gegeben haben, in den Workshops und Vorträgen, ein Beispiel immer genommen aus deinem ganz persönlichen Leben.
Und okay.
Das Beispiel mit dem Klettern oder vielleicht hast du es mir auch einfach erzählt. Ach, ja. Magst du das noch kurz erzählen, weil das finde ich so ein ganz eindrückliches Beispiel, wie Mindfulness genutzt werden kann?
Genau, stimmt. Also ich habe sehr starke Höhenangst und mein Partner, der klettert sehr oft und sehr hoch auch. Und da der viel Zeit investiert, bin ich regelmäßig mitgeklettert. Ich habe aber immer Panikattacke bekommen, aber sehr, sehr stark. Also ich bin geklettert, 4, 5 Meter hoch und ich habe eine komplette Attacke bekommen. Und dann hat mein Freund gerufen, du bist ja aber sicher. Das hat überhaupt nichts geholfen, bis ich gedacht habe, jetzt werde ich auch Mindfulness hier mal anwenden, um mit meinen Ängsten umzugehen. Ich habe das erste Mal sehr zufällig gemacht. Ich habe Mindfulness-Meditation durchgeführt von meinem Klettern, 20 Minuten. Und das ist das erste Mal, dass ich bis ganz hoch, 18 Meter hoch geklettert bin. Oh, ich würde nicht sagen, dass es angstfrei war, aber ich habe keine Attacke bekommen. Und seitdem praktiziere ich auch Mindfulness in Verbindung mit Klettern. Und das hat mir unglaublich gut geholfen.
Für mich das Spannende an dieser Geschichte, das eine Spannende ist, dass du eben nur mit 20 Minuten Praxis direkt vorher es schaffst, so hoch zu klettern, wo du vorher deine Panikattacken hattest. Das ist der eine Fakt. Der andere ist aber auch, dass dein Partner gesagt hat, ich bin hier, ich sichere dich. Und dieses Bewusstdenken hat nichts geholfen.
Nee.
Ja, also dieses kognitive Wahrnehmen und Versuchen über das Denken, mir geht's gut, ich bin sicher.
Ja.
In der Situation, nicht wahr? Weil unser ganzer Körper schreit, oh nee, Gefahr, weg, will ich nicht.
Ja.
Und das ist für mich so eines dieser besten Beispiele, was tatsächlich passiert, wenn wir in die schwierigen Situationen reinkommen. Und du hast vorhin das Beispiel Nein sagen gegeben. Mhm. Jeder Konflikt, den wir haben, für die meisten ist es entweder so diese Reaktion in Organisationen zu sagen, ich habe Recht. Mhm. Ich bin derjenige, der wirklich Recht hat. Und du hast Unrecht. Ja. Mhm. Und nehmen wir einfach das Beispiel, jemand hat eine neue Produktidee und bringt die neue Produktidee irgendwo hin und diskutiert sie im Gremium. Und dann sagt jemand anders, nein, das ist nicht richtig. Das hat noch nie funktioniert. Ja. Und was ganz schnell passiert, was automatisch passiert ist, dass wenn ich die Produktidee reinbringe und du hast die Erfahrung gemacht, das hat noch nie funktioniert, dann fangen wir an zu diskutieren über die Produktidee. Und ich sage, ich habe recht, das ist eine tolle Produktidee, das wird den Leuten unbedingt helfen. Mhm. Und du hast die Erfahrung gemacht, nein, das stimmt nicht. Und du wirst sagen, es hat noch nie funktioniert und das kommt eh nicht an und die Kunden werden das nicht haben. Und wir reden völlig aneinander vorbei. Ja? Weil wir uns auf einer Ebene befinden, wo wir nicht mitkriegen, dass wir wirklich gefangen sind in dieser Situation und nicht aufeinander eingehen.
Ja.
Und wir kriegen nicht mit, ich bin ärgerlich, dass ich zurückgewiesen werde mit meiner doch so tollen Idee. Mhm. Du bist ärgerlich, dass du nicht gesehen wirst als die du bist.
Ja.
Mit all deine Erfahrungen, die du mit reinbringst.
Ja. Ja.
Und da kann Mindfulness uns helfen, weil wir sagen können, wir machen einen Schritt zurück. Worum geht es mir eigentlich? Mir geht es darum, dass meine Idee erstmal gewürdigt wird. Vielleicht ist sie tatsächlich Mist. Vielleicht können wir wirklich nichts damit anfangen. Aber ich möchte gesehen werden mit meiner Idee. In dem Beispiel möchtest du gesehen werden mit all deiner Erfahrung und dem Wissen, was du hast. Und indem wir so gegeneinander diskutieren, reduzieren wir unsere gemeinsame Leistung. Weil wir nicht voneinander lernen, da wir so festgefahren sind in unserer internen Störung,
ja,
dass wir uns zurückgewiesen fühlen.
Ja.
Und wenn wir dann Mindfulness anwenden und auf eine Metakognition gehen, unsere Gedanken uns anschauen, oder auch in unserem Körper wahrnehmen, oh, ich bin ärgerlich, ich bin wütend, ich könnte ihm am liebsten eine in die Fresse schlagen oder was auch immer es ist, alles, was da ist. Es hat aber in dem Fall nichts mit dir zu tun. Sondern es kommt von ganz woanders, dass wir uns zurückgewiesen fühlten, weshalb wir so festgefahren sind in dieser Position. Es kann aber genauso gut sein, dass, wenn ich die Idee reinbringe, ich mich nicht wirklich traue, sie auszusprechen. Weil du zum Beispiel meine Chefin bist. Mhm. Und ich hab Angst davor, dass du mich zurückweisen würdest. Und dann sage ich nicht klar, das und das ist gut über diese Idee. Und ich halte zu das, was ich wirklich kann und weiß, ich halte es zurück, weil ich dem Konflikt ausweichen möchte. Ich möchte nicht in den Konflikt reingehen. Und das ist dann ähnlich deiner Situation. Du möchtest hochklettern, aber du kannst es nicht, weil du die Panikattacke hast. Und so sehen wir es im Unternehmenskontext. Und egal, wer von uns beiden jetzt wahrnimmt, was passiert, es reicht, dass einer von uns aussteigt oder einer im Meetingraum aussteigt und mitkriegt, ah, das ist die Dynamik, die hier läuft. Und tief durchatmet ein paar Mal und dann sagt, stopp, lasst uns nicht mehr über die Idee diskutieren, was wer richtig liegt und wer falsch liegt, sondern warum glaubst du, dass sie nicht erfolgreich sein wird? Was ist deine Erfahrung? Was kann ich von dir lernen? Mhm. Und damit können wir nicht nur unsere eigene Leistung erhöhen, weil unsere Amygdala nicht mehr anspringt. Wir haben die Angst nicht, wenn der andere uns sieht und uns anspricht. Das, was du gerade beschrieben hast. Sondern wir können beitragen, dass wir im Team, in der Organisation deutlich mehr leisten.
Ja, genau.
Du hast ein wunderschönes Beispiel ganz am Anfang, als ich dich bei BMW kennengelernt habe, über die Seminare, die wir dort, getrennte Seminare, aber mit einem ganz ähnlichen Ansatz. Hast du ein ganz schönes Beispiel gebracht. Erinnerst du dich an das Glas?
Ja, genau.
Kannst du es kurz erklären?
Ja, genau. Also vielleicht, das ist mal gemeint, das kurze Übung auch für die Leute, die zu Hause gerne schon mal ausprobieren wollen. Was eine typische Mindfulness-Übung macht, dass wir in Kontakt treten mit unseren Sinnen. Und sobald man in Kontakt tretet mit den Sinnen, dann schalten wir auch pur biologisch die Gedanken aus. Also das ganze Denken steht dann nicht mehr im Vordergrund, wir treten aber in Kontakt mit unseren Sinnen. Und eine sehr einfache Übung, so um einfach mal zu spüren, was Mindfulness so ist, ist, dass wir zum Beispiel eine Tasse oder ein Glas in die Hand nehmen und dass wir dabei die Augen schließen und mal ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit zu dieser Anfassung bringen. Wenn Sie einfach mal kurz die Augen schließen und die Aufmerksamkeit zu dieser Tasse bringen, dann spüren Sie auch, dass die Gedanken komplett schwacher werden und sogar ausgeschaltet werden. Und das ist so eine typische Mindfulness-Übung, die man benutzen kann, um aus diese ganzen negativen Gedanken oder negative Emotionen mal kurz rauszukommen. Also Clemens hat das schön gesagt, wir sind gefangen in eine interne Störung und ich höre nur mir selbst und gar nicht mehr anderen zu. Aber genau mit solchen Übungen kann man da raustreten und eine echte Offenheit schaffen für anderen.
Und ich nehme nicht unbedingt das Glas, sondern mich siehst du meistens in irgendwelchen Präsentationen oder auch in den Gesprächen oder wenn ich Menschen coache, ich habe meistens einen Stift oder irgendwas anderes in der Hand. Ja. Denn ich habe das Ganze über einen Meditationslehrgang kennengelernt, wo wir gesagt haben, wir haben auch das Fühlen ist eines unserer Bewusstseinsarten. Es ist nicht nur das Denken, sondern das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Hören und das Fühlen mit dem Körper sind auch Bewusstseinsarten. Und wenn wir die anschalten, dann reduziert sich unser Denken. Und als du mir von deinem Ansatz erzählt hast, habe ich gedacht, cool, die Neurowissenschaften, das hatte ich nirgendwo anders gelesen bis dahin, sie bestätigen das, was ich über das Yoga, den Buddhismus kennengelernt habe, die inneren Wissenschaften dort. Mhm. Und die eine Meditationslehrerin, die hat gesagt, versucht immer, einen Teil eurer Aufmerksamkeit im Fühlen zu haben. Das heißt, wir müssen nicht nur zwischendurch das Glas nehmen, wir können es eigentlich permanent machen. Und auch jetzt, wenn ich mit dir spreche, kann ich meine Füße fühlen auf dem Boden. Ich kann meinen Atem wahrnehmen. Wie ist er? Ist er unruhig? Ist er schnell? Und dadurch kriege ich viel besser mit, wie es mir tatsächlich geht. Und ich reduziere mein Denken. Es wird tatsächlich feiner, mein Denken. Es wird subtiler. Es geht nicht ganz weg. Es ist immer noch da. Aber ich kann sehr viel offener beobachten, was passiert mit mir und mit dir. Und damit können wir Leistung auf ein neues Niveau bringen.
Ja.
Ja.
Genau.
Und damit sind wir, glaube ich, ziemlich am Ende vom heutigen.
Ja.
Überfrachten. Wir haben aber eine Idee über unseren nächsten Beitrag.
Genau. Der nächste Beitrag, da wird das Thema unglaublich spannend sein, nämlich Agilität und die VUCA-Welt. VUCA-Welt steht für Volatilität, Uncertainty, Komplexität und Ambiguität, nämlich die Businesswelt, so wie die heutzutage ist. Und was bedeutet das jetzt, ein Agile Mindset oder ein agiles Hirn? Wie sieht das überhaupt aus und was hat das mit Mindfulness zu tun? Darüber werden wir das nächste Mal mal kurz reden. Und vielleicht jetzt auch noch für die Leute, die Interesse haben, um das mal mehr auszuprobieren oder intensiver zu üben. Clemens und ich, wir organisieren ein Seminar im März in Region Frankfurt, ungefähr eine Stunde von Frankfurt. Und die Informationen, Clemens, die können die Leute, die dieses Video angeschaut haben, auf unserer Webseite finden. Und ich glaube, Clemens, du hast auch noch eine Folie oder Informationen, wo dann unsere Kontaktdaten stehen, damit sie uns jederzeit kontaktieren können, wenn sie mir Fragen haben oder wenn sie auch gerne ein Seminar von uns besuchen möchten.
Genau, die Folie blenden wir gleich ein, da wir diesen Blog, aber auch als Audioblog zur Verfügung stellen. Sie finden die Informationen zum einen bei Notobart Consulting, www.notobart-consulting.com auf der Homepage und andererseits auch bei mir auf meiner persönlichen Homepage www.clemens.clemenshöppner.de. Da können Sie sich anmelden und Sie finden diese Informationen. Und wenn Sie nicht zu uns kommen können, weil es einfach zeitlich nicht passt, vielleicht später im Jahr geht auch, dann schauen Sie einfach in Ihrer Umgebung. Es gibt inzwischen sehr viele MBSR-Kurse, die genau das mit anbieten. Es gibt andere Meditationskurse. Und die modernen wissenschaftlichen Beweise sind einfach sehr stark, dass es sich lohnt, es in unseren Alltag einzubauen. Damit möchte ich schließen. Wir blenden jetzt gleich noch die Folie mit unseren Kontaktdaten ein und hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Gut. Herzlichen Dank.
Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.